Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Die Wärme, der Klimawandel, Andreas Rigling, Schattenwald. Wenn wir jetzt einen Patienten Wald wird das Fieber messen, ist noch alles gut? Erhöhte Temperatur oder schon richtig krank?
Ich würde sagen, im Wald geht es zurzeit gar nicht schlecht. Wir hatten schon lange keinen grossen Sturm mehr. Borkenkäferpopulationen sind auf einem sehr tiefen Niveau. Und ich glaube, wir haben alle gespürt, der Frühling war sehr ein feuchter Frühling gewesen. Für uns unangenehm. Für den Wald war es ein sehr guter Frühling gewesen. Er hat genug Wasser.
Also der Klimawandel, den wir jetzt darüber reden und den Wald beeinflusst, ganz so schlimm ist er dann nicht?
Ja, der Unterschied zu Klima und der Witterung im konkreten Jahr, das ist natürlich nicht das Gleiche. Oder? Das Klimaentwicklung, das ist eine Entwicklung über die Jahrzehnte. Und da hat es natürlich immer trocknere und auch feuchtere Jahre dazwischen. Dieses Jahr war ein feuchtes Jahr gewesen. Darum ist es dieses Jahr eigentlich relativ entspannt.
Und wenn man jetzt auf die Region schaut, in der Schweiz ist da im Wallis besonders kritisch. Dort haben sie auch Forschungen gemacht. Dort kann man die Trockenheit, die Folgen von dieser Wärme am meisten spüren.
Ja, das ist schon so. Also, meine, auch im Wallis war der Frühling eigentlich gut gewesen. Ist ein feuchter Frühling gewesen. Aber im Wallis sieht man zum Beispiel in den Föhrenwäldern, in den tiefen Lagen, sieht man jetzt einige rote, absterbende oder schon tote Bäume. Das ist noch quasi die Reaktion vom Wald auf den Frühling 2011. Der Frühling 2011, das ist einer der trockensten Frühlinge seit Messbeginn. Und der hat seine Spuren natürlich hinterlassen.
Also das heisst, wenn es dann einmal trocken ist im Frühling, also die klimatisch jährliche Veränderung, wenn es dann mal wirklich trocken ist, dann kann man sagen, dann stirbt der Wald.
Ja, so generell würde ich das nicht sagen, aber er stirbt auf den trockenen Standort. Also wir machen, wie gesagt, im Wallis sehr viel Forschung in diesen Föhrenwäldern. Für uns ist das so ein Fenster in die Zukunft, weil dort ist der Wald eigentlich an seiner Verbreitungsgrenze. Wir haben zum Beispiel gesehen, im Sommer 2003, da kann man sich sicher noch erinnern, einer der heissesten Sommer seit Messbeginn, auch sehr trocken gewesen. 2004 ist sehr trocken gewesen, auch 2005 ist trocken gewesen. Dort sind wirklich grossflächig die Waldführerwälder im Wallis abgestorben.
Und das ist dann einfach auf der Talsohle, also unten passiert, oder auch gegen die Hänge drauf?
Das ist etwa bis auf eine Höhe von 1200 Meter passiert.
Also recht weit durch?
Ja, recht weit durch, auf den trockensten, wärmsten Standorten.
Das Bild, das ich noch einmal gelesen habe, dass man im Wallis sich Steppengebiet müsste vorstellen, wenn es in dem Stil weitergeht, ist das ein Bild, das überzeichnet ist oder wo halt wirklich mal so weit kommen kann?
Ja, also je nachdem, wie sich das Klima entwickelt, kann es schon in die Richtung gehen. Ich meine, wir haben heute schon im Wallis, das weiss man vielleicht nicht, wir haben Felsensteppen. Es gibt Gebiete, wo der Boden so flachgründig ist, die Sonneneinstrahlung so hoch und wenig Niederschlag, dass es wirklich zu trocken ist für den Wald. Und jetzt je nachdem, wie sich das Klima entwickelt, wenn es trockener werden sollte, wenn es der Sommer 2003 gewisse Szenarien sagen, der wird in Zukunft sehr häufig werden, also jedes zweite, dritte, vierte Jahr, dann können es natürlich gebietsweise wirklich zu trocken werden und die Felsensteppen könnten sich ausdehnen.
Steppen im Wallis ist so ein Bild, ich mache jetzt noch ein bisschen prägnant, dass Palmen zu Bern zum Beispiel, ist das ein Bild, wo Sie auch wieder denken, ja, das kann schon sein.
Ja, also im Tessin sehen wir ja, dass sich die Palmen ausbreiten. Sie flüchten aus den Gärten raus und aufgrund von der klimatisch günstigen Situation in den letzten Jahrzehnten kann sie sich auch heben. Aber bei den Palmen, ich würde sagen, in Bern ist es ein bisschen überzeichnet, weil es ist ja nicht nur die Trockenheit, die entscheidet, ob sich die Bäume heben können, sondern es ist zum Beispiel auch der Frost. Und im Mittelland sind unsere Winterfröste in der Regel wirklich zu gross, zu massiv, sodass die sehr exotischen Exoten eigentlich nicht überleben können.
Ah, dass die im Tessin zwar eben auch wärmere Gegenden, genau. Oder allenfalls auch im Wallis, dort ist es auch wärmer oder ist ja vielleicht trocken dort.
Ganz genau. Von der Temperatur her kennt es allenfalls, wobei die Fröste, also die Winter sind relativ kalt im Wallis, sind kälter im Tessin. Punktuell könnten sie sich schon heben, aber grossflächig nicht.
Jetzt haben Sie, Andreas Rigling, ja die Forschung im Wallis schon ganzes Weile machen Sie da. Seit 10, 15 Jahren, glaube ich, sind Sie ja, dort dran, genau, am Forschen. Hat sich jetzt da ein Bild in diesen 15 Jahren bestätigt? Ist es klarer geworden? Wie sieht das aus?
Ja, das Bild hat sich bestätigt einerseits. Unsere Hypothesen, die wir am Anfang gestellt haben, haben sich bestätigt. Also Trockenheit ist wirklich einer der Hauptfaktoren, wo die Walddynamik, wie wir sagen, bestimmt. Also er bestimmt Verjüngungsgunst von der Baumarten, er bestimmt, wie stark das Wachstum ist und er bestimmt eigentlich auch, wie die Mortalität oder wenn die Mortalität einsetzt. Und was wir auch haben können zeigen in den letzten Jahren, und dort sind wir eigentlich ein grosses Stück weitergekommen, Trockenheit ist der eine Faktor, der sehr viele andere Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel Borkenkäfer. der Borkenkäfer. Wenn es warm ist, fühlt er sich sehr wohl, er kann sich sehr gut entwickeln, die Populationen werden gross und dadurch ist natürlich auch der Druck für Borkenkäferschäden grösser. Es gibt Pilzinfektionen, die besser in Anführungszeichen funktionieren, wenn es warm ist. Oder wir haben zum Beispiel Pfeuermisteln, wo, wenn es trocken ist, einen stärkeren negativen Einfluss hat, als wenn es feucht ist.
Jetzt ist ja das eine internationale Konferenz, die an der ETH stattfindet, zu dem Klimawandel und dem Wald. Ist denn jetzt da das Wallis, das man so genau untersucht in der Schweiz, und das Churer Becken, glaube ich, auch noch, mhm, ist denn das, sind ja ganz kleine Flächen weltweit gesehen, sind denn die irgendwie prototypisch für das, was am Wald könnte passieren auf der ganzen Welt? Oder warum das Interesse?
Ja, genau. Also in der Schweiz ist ja fast per Definition alles ein bisschen prototypisch, weil wir einfach klein sind auf dem Globus, oder? Also das Wallis, im Wallis haben wir 12.000 Hektar Waldförerwälder und ich würde sagen, die Hälfte von denen sind allenfalls gefördert, wenn es jetzt noch trockener wird werden. Für die Schweiz, für das Wallis ist das wichtig. Aus einer globalen Perspektive ist das natürlich überhaupt nicht. Aber der Prozess, den wir beobachten, und wir können sie eben sehr gut beobachten, weil unsere Datengrundlagen sehr gut sind, unsere Zeitreihen sind sehr gut, die sind ganz, ganz ähnlich wie Mortalitätsprozesse, die man in Andalusien, in Südspanien sieht, wie Mortalitätsprozesse, die man in Israel sieht, oder eben ganz prominent eigentlich in Neumexiko in den USA. Dort sind die ersten Absterbephänomene grossflächig dokumentiert worden und dort ist auch die Situation heute, würde ich sagen, am kritischsten.
Ah, das heisst, man kann direkt die Trockenheit, die durch den Klimawandel entsteht, kann man dann an verschiedenen Orten, wo Sie es gesagt haben, miteinander vergleichen und schauen, was passiert.
Ganz genau. Und das ist eben das Wichtige. Und darum ist auch die Konferenz so wichtig, dass wir Kontakt haben zu unseren internationalen Kollegen. Es ist ein Unterschied, ob nur im Wallis ein paar tausend Bäume absterben, oder wenn man weiss, im Wallis sterben ein paar tausend Bäume ab, in Südspanien, im Finchgau, allenfalls in der Region Innsbruck hat man auch Mortalitätsphänomen, oder dann eben in Israel oder in Amerika, passiert das Gleiche, aus den gleichen Gründen, zum Teil einfach grossflächiger. Also es ist ein Unterschied, ob etwas ein regionaler Prozess ist oder ob etwas ein globaler Prozess ist.
Neu-Mexiko, haben Sie gesagt, in den USA sei ganz besonders dramatisch. Warum denn?
In Neumexiko ist man grossflächig eigentlich wirklich am Rand von der Existenzfähigkeit vom Wald. Also ein Wald braucht so über den Daumen gepeilt etwa 400 mm Jahresniederschlag. Es kommt dann noch ein bisschen darauf an, wie er verteilt ist über das Jahr. Und in Neumexiko ist man ganz nahe an dieser Limite. Das heisst, wenn man jetzt am Rädli Niederschlag ein bisschen drüllt, wenn es ein bisschen trockener wird, und das ist in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 20 Jahren, hat es aber sehr viele sehr trockene Jahre gehabt. Es ist trockener geworden in Neumexiko, dann kann natürlich das ganze System kippen. Und das ist das, was man dort beobachtet. Also es gibt wirklich grosse, ganze Landschaften, wo man sieht, dass der eine Baumart zu trocken wird, sie fällt aus, die ganze Landschaft wird wirklich stirbt ab.
Also eben dort gibt es dann tatsächlich die Steppen im grösseren Ausmaß, die sind am Entstehen.
Ganz genau.
Und ist denn das ein Prozess, der irreversibel ist, der nicht mehr zurückkommt? Oder wenn jetzt das Klima sich wieder ändert, wieder feuchter wird, könnte das wieder sich umkehren?
Genau. Also ich würde sagen, in Arizona, also grundsätzlich ist es nicht irreversibel. Wenn es feuchter wird, kann sich das wieder verändern. Man muss aber sich schon überlegen, wenn natürlich jetzt über Quadratkilometer grosse Flächen die Mutterbäume ausfallen, das sind die, die Samen produzieren, dann kann es natürlich feuchter werden. Wenn aber der Samen nicht da ist, der Baumsamen, dann geht es natürlich relativ lang, bis so ein Wald wieder entsteht.
Jetzt haben Sie als Förster, Sie sind mal Forstwart gelehrt, also eine Lehre gemacht als Förster, haben Sie mir gesagt, 1982, wo die Waldsterbensdebatte zum ersten Mal wegen dem sauren Regen dort allerdings entstanden ist, haben Sie das mitverfolgt. Kann man dann die Situationen dort und heute irgendwie miteinander vergleichen?
Ja, man kann die auf jeden Fall vergleichen. Also, aber es gibt auch ganz massive Unterschiede oder wichtige Unterschiede. Also, ich meine, die Waldsterbenszeit, ich mag mich gut erinnern, es war eine grosse Betroffenheit da gewesen, nicht nur bei den Förstern, überhaupt in der Bevölkerung. Dort hat man natürlich die Horrorszenarien oder die Horrorbilder aus dem Erz, aus dem Riesengebirge, hat man gesehen. Dort sind die Wälder wirklich abgestorben, weil die Luft derart stark verschmutzt war, der Säureeintrag derart gross war. Was aber heute eigentlich anders ist jetzt mit dem Klimawandel, das ist wirklich eigentlich ein globales Phänomen. Also damals ist es eigentlich beschränkt gewesen auf die stark verschmutzten Gebiete. Zum Glück hat es sich dann nicht auf ganz Zentraleuropa ausgedehnt, wie man eigentlich befürchtet hat, sondern es ist eigentlich in diesen begrenzten Gebieten ganz schlimm gewesen. Hingegen der Klimawandel ist etwas, das global wirkt. Die Datengrundlage ist auch eine globale und eben auch das Netzwerk oder das Netz der Forschenden ist ein globales Netzwerk.
Das heisst, die Bedrohung ist eigentlich massiver.
Das würde ich nicht sagen, aber es ist ein globales Phänomen und es betrifft ein grösserer Teil, wir sagen, von der Scientific Community ist betroffen und es wird jetzt sehr, sehr viel mehr Forschung gemacht.
Also eben, in dem Fall verstehe ich das richtig, ich muss da nachfragen, weil das Waldsterben hat ja grosse Diskussionen ausgelöst. Man hat dann auch gesagt, ja, da ist viel zu viel darüber berichtet worden, viel zu viel massiv das angeprangert worden. Wie ist denn da jetzt der Stand heute? Sie würden also wegen dieser Trockenheit nicht von so einem Waldsterben reden?
Nein. Also ich denke, der grosse Fehler, den man damals gemacht hat in dem Waldsterben, ist der Begriff gerade selber. Der Wald stirbt. Das hat auch impliziert und man hat zum Teil dass er ist davon ausgegangen, dass er wirklich dass nachher kein Wald mehr ist. Von dem gehen wir heute ganz sicher nicht aus. Der Wald wird sich stark verändern. Ausser allenfalls gerade wirklich am äußersten Limit kann es sein, dass es nachher kein Wald mehr ist. Aber das ist jetzt in der Schweiz, wird das an ganz wenigen Orten passieren. Aber wenn natürlich die Trockenheit zunimmt, wenn ein Sommer 2003 häufig vorkommt, dann kann es schon für einzelne Baumarten zu trocken werden. Dann hat man vielleicht nicht mehr den gleichen Wald, wie man sich jetzt sieht, aber es wird immer noch ein Wald sein.
Da sind Sie also auch ein bisschen pragmatisch ganz im sicher. Blick auf dieses Waldsterben.
Ganz sicher.
Gut, Sie haben gesagt, dann der Wald bleibt, also der Wald stirbt nicht einfach, aber er verändert sich. Schauen wir das vielleicht mal in der Schweiz an, Andreas Rigling. Wie könnte denn der Schweizer Wald von der Zukunft aussehen?
Also ich fange im Wallis an, weil dort haben wir die stärkste Evidenz gehabt. Und wir haben die meisten Erfahrungen. Also ich denke, wenn es jetzt trockener sollte werden in Zukunft, dann wird sich an der Trockenstandort, wird sich die Föhre verabschieden. Sie wird aber sich nicht aus dem Wallis verabschieden, sondern sie wird sich auf den feuchteren Standort wird sich können heben. Sie wird allenfalls auch in die Höhe wandern, ausweichen in die feuchteren und kühleren Gebiete.
Also Föhre, Fichte, Rotdanne, wie brauchen Sie diesen Begriff?
Also Föhre, das ist die Waldföhre. Die Fichte ist da, wo man auch Rotdanne sagt. Die wächst eigentlich im Wallis, vor allem in der höheren Lage. In der tiefen Lage ist sie heute schon zu trocken. Aber die Fichte ist natürlich ein wichtiger Baum im Schweizer Mittelland. Das ist auch für die Holzindustrie ist das der wichtigste Baum. Das ist der Brotbaum, wie man auch sagt. Also wenn jetzt die Trockenheit massiv zunehmen sollte, dann kann es wirklich, dann gehen wir davon aus, dass es auf den flachgründigen Standort, flachgründig heisst Böden, wo nicht viel Wasser speichern können, auf den warmen Standort wird sich die Fichte zurückziehen müssen. Einerseits, weil sie von der Trockenheit direkt geschwächt wird, aber andererseits eben auch, weil sie dort anfällig wird gegenüber dem Borkenkäfer.
Das ist jetzt aber nicht nur in Bezug auf das Wallis, wo wir vorher angeschaut haben. Im Schweizer Mittelland, der Wald, verändert sich also auch die Fichte, wo ich jetzt 44% ausmacht, wo also sehr stark vertreten ist, die wird zurückgehen.
Ja, von dem gehen wir aus. Sie wird zurückgehen. Sie wird nicht verschwinden. Das ist auch wichtig, dass man das sagt. Also eben die Horrorszenarien, da sagen wir ganz wichtig, von dem distanzieren wir uns. Muss man das differenziert anschauen. Sie wird aber zurückgehen. Sie wird sich auf die feuchteren Standorte zurückziehen und sie wird sich natürlich nach wie vor, in den Voralpen ist sie die wichtigste Baumart und auch in den höheren Gebieten in den Alpen, dort wird sie sich können heben. Das ist keine Frage.
Aber dort geht die Waldgrenze zum Beispiel geht dann auch weiter. Die ist im Moment etwa 2100 Meter.
In den Zentralalpen ist sie 2100 Meter, in der Voralpe ist sie tiefer unten. Und wir können auch zeigen, dass sie in den letzten 100 Jahren schon massiv angestiegen ist. Es ist ein bisschen schwierig, das in den Alpen zu zeigen, weil gleichzeitig natürlich auch die Alpwirtschaft besteht. Die Alpwirtschaft wird nicht mehr so intensiv betrieben. Das heisst, der Wald steigt auch dort an, weil halt nicht mehr so viele Kühe dort sind. Aber wir haben eben Untersuchungen mit unseren russischen Partnern zwischen dem Uralgebirge. Und dort können wir ganz klar zeigen, dort hat es noch nie eine Kuh gehabt, an der Waldgrenze oder ein Geiss. Dort sieht man wirklich, dass die Waldgrenze um 200 Meter angestiegen ist. Und das wird auch in den Alpen so weitergehen.
Gut, jetzt gehen wir nochmal runter ins Mittelland, genau. In die Wälder, die da sind. Im Mittelland, Sie haben gesagt, Fichte wird sich an die feuchteren Standorte zurückziehen. Ja. Und was kommt dann statt der Fichte in den Schweizer Wäldern, wenn man da im Mittelland in den Wald geht?
Also das ist das Gute am Schweizer Relief, muss man sagen. Wir haben ein sehr klein strukturiertes Relief. Wir haben auf kleinem Raum sehr unterschiedliche Standorte. Und das heisst aber auch unterschiedliche Waldzusammensetzungen. Die dominante Baumart im Schweizer Mittelland ist die Buche. Auf der trockenen Standort ist die Eiche. Und die werden das Zepter übernehmen.
Also von den Laubbäumen aus, die werden statt diesen Nadelbäumen werden das Zepter übernehmen. Ja. Und das Zepter übernehmen, was heisst das? Also wie schnell muss ich mir das vorstellen? Oder ist das sowieso alles ein Eingriff, den eben die Förster machen, die Waldbesitzer bestimmen?
Ja, es ist natürlich beides. Oder? Ich meine, wenn der Förster merkt, dass ein Wald einen Bestand schwächelt oder allenfalls eben das Fichten absterben, dann werden die rausgenommen, die werden gefällt. Und zwar einfach, damit man es auch noch verkaufen kann. Und dann wird entweder kommt die in der Naturverjüngung, werden die Laubbäume den Platz wieder reinnehmen, oder sonst werden sie gepflanzt.
Eben, da wird ja immer ein bisschen nachgeholfen, ja. Oder? Ich meine, die Vorstellung, dass da jetzt einfach die Eichen sich durchsetzen oder die Buchen von allein, stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern das ist der Förster, der entscheidet, oder der Waldbesitzer, und der dann schaut, dass die Bäume tatsächlich kommen. Das ist ein Plansprodukt, oder?
Das ist ein Plansprodukt. Das würde sehr wahrscheinlich auch passieren, wenn der Förster nicht eingreifen würde. Aber bei uns ist es ganz klar, wir haben Wirtschaftswälder, wir haben ein wirtschaftliches Interesse am Wald, wir wollen Holz produzieren, darum ist auch der wirtschaftliche Entscheid steht im Vordergrund.
Jetzt müssen wir noch eins, ist denn das schöner oder gibt es das für Sie gar nicht? Ich meine, ich stelle mir jetzt vor, die Eichen, das sind zwar glaube ich nicht die grossen Stämmigen, wie man sie aus Deutschland kennt, sondern ein bisschen kleinere Eichen, die dann hier in der Schweiz werden wachsen. Ist denn das schöner aus Ihrer Sicht? Oder haben Sie gar nicht solche ästhetischen Kriterien an Wald?
Ja, das ist Geschmackssache, das sagen Sie natürlich schon richtig. Aber ich meine, ob jetzt einen schönen Eichenwald oder einen schönen Buchenwald, ich sage jetzt betone schön, das ist einfach etwas Schönes, oder? Und ich meine, ein Fichtenwald, da gehen die Meinungen auseinander. In der Voralpen, wo das Ganze natürlich ist, da sind sich alle einig, dass das etwas Tolles ist. Aber erstaunlicherweise findet eben auch die Bevölkerung findet auch im Mittelland, dass die Fichtenwälder schön sind. Also es wird nicht etwas Schlechtes durch etwas Besseres ersetzt, sondern es wird etwas, und das ist natürlich der zentrale Punkt, es wird eine wirtschaftlich interessante und wichtige Baumart, eine Fichte, die ist wirklich zentral, die wird allenfalls durch Laubbäume ersetzt werden.
Das heisst, die Forstwirtschaft hat gar keine Freude an dem Prozess vom Klimawandel und die Folgen, die er dann hat, dass über die Fichte könnte ja weniger Standort sein, weil das ist letztlich der Baum, wo man, sag's mal jetzt, kann Geld damit machen.
Ja, das ist ja so. Das ist ja so.
Wertverlust, habe ich gelesen, eine Zahl, damit man sich eine Vorstellung machen kann, im mitteleuropäischen Wald, also im gesamten mitteleuropäischen Raum, könnte der Wald gegen 200 Milliarden Euro an Wert verlieren. Ist das eine Zahl, wo Sie sagen, ja, also da haben Sie jetzt wirklich gerade ein bisschen viel zusammengerechnet? Oder ist das tatsächlich in den Dimensionen, wo der Wald könnte verlustig gehen könnte?
Ja, das ist wirklich eine Hochrechnung, wo man eigentlich so das Maximum hat wollen abschätzen, oder?
Zum mal Dimensionen dann, zeigen.
Genau, zum das mal können zeigen. Also wenn wirklich der Wald in Zentraleuropa grossflächig umgebaut würde oder umgebaut wird, wenn es ein aktiver Prozess ist, dann kommt das zu massiven Ertragsausfällen. Also das wird nie so extrem sein, aber es zeigt aber die Grössenordnung und es zeigt auch den Stellenwert und den Wert überhaupt vom Wald in Zentraleuropa. Darum ist die Zahl schon wichtig.
In der Schweiz ist man da ja dran, man macht auch Subventionen in diese Richtung, um den Wald entsprechend umbauen.
Jawohl, und das ist auch ganz wichtig. Oder? Man redet eigentlich meistens immer über Holz, aber der Wald hat natürlich noch andere Funktionen. Also Holz ist das, was man kann verkaufen, aber denken wir jetzt an den Schutzwald in den Alpen. Ich meine, dort ist das vordergründige Interesse, einen stabilen Wald zu haben, der gegen Naturgefahren, gegen Lawinen schützt. Und die Wälder sind aber derart zum Teil schlecht erschlossen oder einfach schlecht zugänglich, damit man das gar nicht kostenneutral machen kann, geschweige denn daran verdienen. Also das heisst, es kostet uns viel mehr Geld oder der Förster kostet viel mehr Geld, einen Baum rauszunehmen, als sogar zum Teil drinnen stehen zu lassen. Aber wenn wir die Bäume, die Wälder pflegen, damit sie stabil bleiben, langfristig stabil bleiben, dann muss man investieren. Und dort braucht der Waldbesitzer Unterstützung von der Öffentlichkeit.
Wir haben jetzt gerade über die Veränderungen, die der Wald im Mittelland auch passieren in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, wenn es so weitergeht, natürlich immer vorausgesetzt. Ich habe auch gelesen, dass Tannen möglicherweise vor einem Comeback widerstehen, weil die besser sich kann an die Klimaveränderungen anpassen als Fichten.
Ja, das ist eine interessante Baumart, Tanne. Und das stimmt schon, sagen wir mal, wenn man nur Trockenheitsempfindlichkeit anschaut, dann hat Tanne gewisse Vorteile, weil sie hat ein sehr tiefes Wurzelwerk, sie kann wirklich in Bodenbereich vorstoßen, wo allenfalls noch Wasser vorhanden ist, hat dadurch gewisse Vorteile gegenüber der Fichte. Aber ich bin immer ein bisschen skeptisch, also muss zurückhaltend sein oder sagen, aufgepasst, unsere Erfahrungen im Raum Chur, im Raum Martini, und ich war den Frühling in Rumänien gewesen, da ist die Weisstanne grossflächig ausgefallen wegen Borkenkäfer. Also die Tanne hat eine grosse Empfindlichkeit gegenüber dem Borkenkäfer und darum würde ich da, ist sie mit Vorsicht zu geniessen. Aber in der Mischung natürlich ist sie extrem wichtig.
Welcher Baum sich dann effektiv durchsetzt unter diesen veränderten Lebensumständen, ist dann gar nicht so klar. Wie ist denn, man redet auch von einem sozusagen ein Exot, ein Import aus den USA, die Douglasie. Fichte aus Nordamerika. Wie sinnvoll ist denn der Anbau von der? Der könnte, die Douglasie könnte ja die Fichten auch ersetzen.
Genau. Also Douglasie ist sehr eine interessante Baumart. Forschlich gesehen sehr interessant. Sie hat ein wahnsinniges Wachstum, ist auch optisch ein sehr schöner Baum. Und sie vertreibt sich eigentlich sehr gut. Wir haben da schon viel Erfahrung. Sie ist schon seit rund 100 Jahren in der Schweiz vertreten. Das ist nicht etwas ganz Neues. Aber wir sind in der Schweiz immer ein bisschen zurückgehalten gewesen, weil quasi die Philosophie vom naturnahen Waldbau, was in der Schweiz immer eigentlich gelebt worden ist, die sagt einfach auch, dass man soll vorsichtig sein mit neuen eingeführten Baumarten. Man soll das Ganze versuchen, kleinflächig zu machen. Man soll das versuchen, in einer Mischung zu machen. Auch im Sinn, um das Risiko zu minimieren. Also das ist ganz ähnlich wie in der Finanzwelt. Es geht um, wir reden von einem Baumartenportfolio. Das heisst, um das Risiko zu minimieren, sollte man möglichst viele verschiedene Elemente reinnehmen. Und da kann Douglasie durchaus ein Element sein. Aber man soll das nicht unvernünftig grossflächig machen. Und man soll das versuchen, in einer vernünftigen Mischung zu machen. Also Douglasie ist sicher für den Wald, für den Waldbesitzer, für die Holzproduktion eine interessante Baumart. Aber man muss schauen, dass das nicht übertrieben wird.
Und Naturschützer, muss man auch sagen, die haben keine Freude an dieser Douglasie. Es ist sehr ein umstrittener Baum.
Ist ein umstrittener Baum, jawohl.
Warum eigentlich?
Ja, weil sie natürlich als Habitat oder quasi als Lebensraum für die einheimischen Tiere und Pflanzen ist sie eine fremde Baumart und sie ist nicht gleich wertvoll wie ein einheimischer Wald. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar zeigen, dass die negativen Aspekte für die Biodiversität, wenn man die hängen davon ab, wie grossflächig das man mit dieser Douglasie schafft. Also in Frankreich zum Beispiel 7% vom Vorrat sind Douglasie. Das ist unglaublich. In der Schweiz ist es weit unter 1%. Also wenn wir mit der Douglasie arbeiten, aber in einer guten Mischung, nicht grossflächig, dann denke ich, sind auch die negativen Aspekte, die sie kann haben für die Biodiversität, sind durchaus vertretbar.
Jetzt haben wir also den Mischwald, der hier entstehen könnte, angeschaut. Die Fichten, die zurückgehen könnten, haben wir auch angeschaut. Laubholz, das dann aufkommt, haben wir auch darüber geredet. Wie ist es denn jetzt von der Pflege her? Braucht denn der Wald, der in Zukunft vielleicht im Mittelland die 100 Jahre mal steht, braucht denn der mehr Pflege?
Ich würde nicht sagen, dass sich da etwas grundsätzlich verändert. Weil, wie gesagt, aber wir arbeiten heute schon mit Mischwald. Also der grösste Teil im Schweizer Mittelwald ist ein Mischwald. Und das ist auch eine Stärke vom Schweizer Wald. Ich denke, das ist ein Glück, dass man eigentlich traditionell in die Richtung geschafft hat. Von dem her wird sich da nicht etwas grundsätzlich verändern.
Das heisst, Sie, wenn ich das zusammenfasse, würden eigentlich sagen, jawohl, der Klimawandel wirkt sich aus auf den Wald. In gewissen wenigen Regionen wirkt er sich dramatisch aus. Stichwort dort Waldsterben. Aber für den ganzen Rest und auch für den grossen Teil vom Schweizer Wald ist der Klimawandel da. Er führt einfach zu Veränderungen. Aber wir sollen sozusagen mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen.
Ja, man könnte es so formulieren. Genau. Es kommt wirklich.
Wo zögern Sie denn?
Ja, mit der Gelassenheit. Das ist genau die Schwierigkeit. Oder wir haben das System, das ist der Unterschied von der Waldwirtschaft zu der Landwirtschaft. Wir haben das System, wo wir die Wälder, die wir heute anlegen, die müssen einerseits im heutigen Klima erfolgreich sein. Sie sollten aber auch im Klima von 100 Jahren erfolgreich sein. Und das ist so eine grosse Unsicherheit. Und zudem kommen eben auch die Prognosen. Wir wissen ja, niemand weiß, wie sich das Klima wird entwickeln. Also wenn es wirklich jetzt in Richtung starke Erwärmung und starke Trockenheit geht, dann ist es nicht mehr so gemütlich. Aber wir wissen es nicht und darum denke ich, muss man eben im Prinzip von einer Risikoverteilung muss man das versuchen, über Diversität zu schaffen und dann kann man das einigermaßen gelassen angehen. Aber es ist...
Also allzu gelassen höre ich raus, werden Sie es dann gleich nicht anschauen, genau. Weil die Gefahren sind doch reell und vorhanden.
Ganz genau.
Andreas Riegling, danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.